Sustainability to go.
Als ob drei Scopes, Geltungsbereiche für Treibhausgasemissionen noch nicht genug wären, gewinnt die Diskussion um Scope 4 immer mehr an Fahrt. In unserem heutigen Podcast werden wir uns damit auseinandersetzen und erläutern, wie dieser Begriff verwendet wird und was dahinter steckt. In den letzten Jahren hat sich eine neue freiwillige Metrik zur Emissionsvermeidung namens Scope 4 zunehmender Beliebtheit erfreut. Diese umfasst die Reduzierung von Emissionen, die außerhalb des Lebenszyklus oder der Wertschöpfungskette eines Produkts liegen, aber aufgrund der Nutzung dieses Produkts entstehen. Wie vom World Resources Institute festgestellt wurde, dass das GHG-Protokoll entwickelt hat. Oft wird dieser Begriff verwendet, um die Emissionen außerhalb des Geschäftsmodells eines Unternehmens zu beschreiben. Andere Begriffe, die gelegentlich im Zusammenhang mit diesem Scope genutzt werden, sind CO2-Handabdruck, Carbon Handprint, klimapositive Emissionen, emissionsarme Produkte und netto-positive Bilanz. Reduzierte Emissionen ist der Ausdruck, der üblicherweise in offiziellen Emissionsrichtlinien und Konzepten Verwendung findet. Daher werden wir zur Klarheit diesen Begriff verwenden. Vermiedene Emissionen beziehen sich auf Reduzierungen des Schadstoffausstoßes, die außerhalb des Lebenszyklus oder der Wertschöpfungskette eines Produktes oder einer Dienstleistung stattfinden, aber durch die Nutzung dieser Produkte oder Dienstleistungen verursacht werden. Es gibt zwei Hauptarten vermiedener Emissionen. Erstens, das Produkt ersetzt ein emissionsintensiveres Produkt. Zum Beispiel kann ein Unternehmen, das Videokonferenzdienste anbietet, herkömmliche Geschäftsreisen zu Meetings ersetzen und dadurch den Ausstoß von Schadstoffen verringern. Zweitens, das Produkt ermöglicht Einsparungen an anderer Stelle. Beispielsweise könnte ein Chemikalienhersteller eine neue Substanz entwickeln, die weniger Energie verbraucht. Die Erfassung von vermiedenen Emissionen kann einem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da sie die Möglichkeit bietet, positive Beiträge messbar zu machen. Klingt vielversprechend, aber ist das nur ein Marketingtrick? Weitere Einblicke dazu erwarten euch in diesem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Fangen wir diesen Podcast mit einer schlechten Nachricht an. Global betrachtet gibt es keine Trendwende beim Ausstoß von Klimagasen. Jüngste Daten zeigen, dass die weltweiten Emissionen aus der Nutzung von Kohle, Erdgas und Erdöl in diesem Jahr um rund 1,4% höher liegen werden als 2019, noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Die gute Nachricht ist aber, dass auch immer mehr CO2 gebunden bzw. in der Produktion vermieden wird. Das lässt sich messen und belegen. Das Stichwort lautet hier unter anderem Scope 4. Darüber reden wir heute und dazu begrüße ich unseren Gast Benjamin Arndt. Herzlich willkommen, Herr Arndt.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Herr Arndt, ich denke, wir müssen erstmal diesen Podcast mit einer gewissen Definitionsklärung starten, weil wir reden heute über einen Begriff, der relativ neu ist, den viele Leute vielleicht auch so noch nicht gehört haben, weil sie gesagt haben, bei drei habe ich eigentlich aufgehört zu zählen, aber wir reden über Scope 4. Was sind Scope 4 Emissionen und warum ist das eigentlich wichtig?
Scope 4 Emissionen sind vermiedene Emissionen, also es geht um Emissionen, die gar nicht erst freigesetzt werden in die Atmosphäre aufgrund einer bestimmten Maßnahme oder eines Produktes. Und das ist also im Unterschied zu Scope 1 bis 3 Emissionen, die ja messen, was tatsächlich freigesetzt wurde, beispielsweise von einem Unternehmen in deren gesamten Wertschöpfungskette. Warum ist das jetzt wichtig? Naja, weil wir ansonsten keine Möglichkeit haben, den Beitrag von Klimalösungen, Dekarbonisierungslösungen, erneuerbaren Energien und so weiter zu messen. Das ist, glaube ich, ein Problem, ne? Weil wir wissen alle abstrakt, ja, dass es wichtig ist, dass wir Kohlekraftwerke durch Windparks ersetzen, um es mal plastisch auszudrücken. Aber wie genau, was das bedeutet in CO2-Äquivalenten, das können wir ohne Scope 4 nicht beantworten.
Jetzt muss ich Sie ja vielleicht noch mal einen Moment vorstellen. Herr Arndt, Sie arbeiten für eine Investmentgesellschaft, Aquita Capitals. Das ist ja jetzt erstmal nicht so ein Unternehmen, wo man denkt, was machen die eigentlich mit Klimaschutz? Wie kommen Sie an das Thema?
Naja, schon. Wir machen schon viel mit Klimaschutz. Also unser Kerngeschäft ist ja Investmentlösungen eben mit Fokus auf erneuerbare Energien, aber auch Dekarbonisierung im weiteren Sinne. Also wir bieten auch beispielsweise Investmentfonds in Wälder an oder Energieeffizienzlösungen. Aber erneuerbare Energien sind tatsächlich unser Kerngeschäft. Und ich würde sagen, der wichtigste Grund, warum wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ist, dass das, was ich zunächst erläutert hatte, die Quantifizierung von dem Impact von unseren Investmentprodukten, den möchten ja auch unsere Investoren kennen. Also unsere Investoren möchten ja wissen, was ist denn ihre Investition wert im Sinne von CO2-Äquivalenten. Als Unternehmen selber natürlich die Mission und das Ziel, den Klimawandel aufzuhalten. Und wir haben uns ein Ziel gesetzt, bis 2035 1,5 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente über die Laufzeit unseres Portfolios zu vermeiden. Nach meinem Verständnis sind wir schon recht gut darin zu sagen, was ist jetzt schlecht? Ja, also wo liegen unsere Scope 1 bis 3 Liabilities, so nennen wir das. Aber was sind jetzt die Lösungen? Und wie müssen wir auf diese Lösungen schauen? Und ich glaube, da ist die Messung von Scope 4 Emissionen hilfreich.
Jetzt haben Sie ja erwähnt, dass Scope 4 Emissionen sozusagen vermiedene Emissionen sind. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an diesen Begriff, den wir kennen vom CO2 Handprint. Ist das jetzt das Gleiche in einem neuen Wort oder wo ist da der Unterschied?
Also nach meinem Verständnis ist es das Gleiche. Es ist witzig, dass Sie das ansprechen mit dem Handprint, weil der Begriff mir bis vor kurzem auch nicht geläufig war. Aber ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt und tatsächlich, also der Handprint, so wie ich ihn verstehe, geht es darum, eben positive Auswirkungen unseres Handels auch aufzuzeigen anstelle von nur den negativen Auswirkungen. Und wir reden ja nicht nur über irgendwelche Auswirkungen, sondern Carbon Handprint heißt, wir reden über CO2 oder CO2-Äquivalente. Und eben im Gegensatz zum Carbon Footprint ist der Carbon Handprint dann quasi das Gegenstück, nämlich eben genau die positiven Auswirkungen, die wir auch mit vermiedenen Emissionen aufzeigen wollen. Das ist genau das, was wir, glaube ich, brauchen, denn wir haben mit Scope 1 bis 3 ein gutes Framework, um quasi rückblickend ja auf emittierte Emissionen zu schauen, aber eben nicht, um mögliche positive Auswirkungen aufzuzeigen. Und was ich hier noch anführen würde, ist tatsächlich auch die Möglichkeit von unserer Methode, die Lifetime Avoided Emissions Methode, eben auch anstelle von einer rückblickenden Emissionsvermeidung auf eine Einschätzung über das künftige Potenzial von der Emissionsvermeidung von beispielsweise einem Windpark, eine Schätzung dazu abzugeben.
Jetzt sind diese CO2-Handprint-Begriffe damals im Rahmen von der UN-Konferenz auch in Indien entstanden. Scope 4 habe ich persönlich zum ersten Mal als Wort so im Kontext von dem einen oder anderen Bericht aus Kalifornien gehört. Das scheint mir als etwas Neues zu sein. Vielleicht da auch noch mal ganz kurz eine Orientierungshilfe. Woher kommt der Begriff? Wer hat den geprägt? Wo geht die Reise dahin?
Gute Frage. Also ich war anders als Sie eher mit dem Begriff Scope 4 vertraut, beziehungsweise eigentlich ist, glaube ich, Avoided Emissions oder vermiedene Emissionen sozusagen im Moment der Begriff, der am meisten verwendet wird, den wir auch im Markt sehen. Ich würde sagen, Scope 4 ist so eine Art umgangssprachliche Weise, um den Begriff zu bezeichnen, weil vermiedene Emissionen für jemanden, der das nicht kennt, zu abstrakt ist, um das zu verstehen. Ja, und Scope 4 ist natürlich auch nicht, vielleicht nicht optimal, weil ja, man reiht sich natürlich quasi hinter Scope 1 bis 3 ein. Also jemand, der zuvor noch nichts gehört hat, der aber weiß, dass Scope 1 bis 3 schon schwierig genug ist, der würde sich vielleicht nicht unbedingt mit Scope 4 auseinandersetzen wollen. Also mein Verständnis ist, im Markt wird meistens von Avoided Emissions gesprochen, von vermiedenen Emissionen, teilweise auch von Scope 4. Und den Carbon Handprint, den habe ich persönlich noch nicht wirklich gesehen.
Jetzt sind ja Scope 1 bis 3, ich sage mal 3 sogar in eckigen Klammern eingeschränkt, teilweise ja berichterstattungspflichtig, wenn wir zum Beispiel uns die EU-Berichterstattung angucken. Scope 4, die ist aber jetzt komplett freiwillig, oder sehe ich das falsch? Und gibt es da Bestrebungen, das Greenhouse-Gas-Protokoll, daher kommt ja diese ganze Begriffswelt, in die Richtung zu erweitern? Wissen Sie da was?
Also es ist nicht verpflichtend, das ist sicherlich richtig. Wobei, wenn Sie zum Beispiel einen Investmentfonds auflegen, da können Sie sich selber schon dazu verpflichten, und das machen wir auch, denn wir verpflichten uns schon dazu, auch diesen Nachweis zu führen. Aber es gibt jetzt keine allgemeine Berichtspflicht für Scope 4. Ob das nun Sinn macht oder nicht, ich glaube, das muss man abwägen. Aber also grundsätzlich, glaube ich, im ersten Schritt brauchen wir tatsächlich, da haben Sie recht, erstmal ein klares Verständnis von den Richtlinien und von den Standards, die hier anzuwenden sind, weil eine Scope 4 Methode ist durchaus eine komplizierte Sache, also auch noch komplizierter als Scope 3. Sie brauchen ja eine Vergleichsgröße. Also Sie müssen ja sagen, was vermeide ich denn? Mit einem Windpark vermeiden wir ja die emissionsintensivere Stromerzeugung von dem Netz. Das ist Zumindest ist das unser Ansatz. Aber bei einem anderen Produkt gibt es eine völlig andere Vergleichsgröße. Und das führt eben dazu, dass es keine wirklich standardisierte Methode für Scope 4 gibt und geben kann. Aber was es gibt, und das gibt es auch vom Greenhouse Gas Protocol, beziehungsweise genauer gesagt vom World Resource Institute, die ja das Greenhouse Gas Protocol entworfen haben. Und von dem Institut gibt es auch einen Avoided Emissions Standard. Aber das sind eben mehr so Richtlinien. Ich würde das so als Prinzipien verstehen. Da steht zum Beispiel drin, dass man seinen Ansatz transparent offenlegen muss, dass man seine Annahmen transparent offenlegen muss und die Limitationen, dass man immer eine Nettobetrachtung anstellen sollte, ja, dass man also nicht nur auf die positiven Aspekte schaut, sondern natürlich auch berücksichtigen muss, welche Emissionen angefallen sind. Und ich würde dafür plädieren, dass wir ja uns auch auf solche Standards fokussieren. Aber bevor wir gleich das verpflichtend machen, müssen wir, glaube ich, erstmal besser verstehen, wie kann man dafür einzelne Produkte die Methode standardisieren. Ich glaube, das wäre wichtig, weil sonst, wenn man jetzt gleich alles verpflichtend macht, ich glaube, dann würde man erreichen, dass viele falsche oder weniger durchdachte Ansätze an den Markt kommen. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, weil man kann hier wirklich viel falsch machen.
Ja, ich will ja auch gar kein Hohelied auf Verpflichtungen sprechen. Ich glaube, dass Sie einen sehr, sehr wichtigen Ansatz gebracht haben, als Sie gesagt haben, wir müssen das ja vergleichen in zu dem, was substituiert wird. Das ist jetzt relativ einfach, wenn ich sagen würde, ich habe da ein Kohlekraftwerk, das schalte ich ab, weil ich habe daneben einen Windpark, der ersetzt jetzt die Energie. Häufig ist das ja aber mit der Vermeidung ja gar keine so einfache kausale Geschichte. Wo ziehen Sie jetzt eigentlich so die Grenzen zwischen ja, Vermeidung und Substitution? Also ich sage jetzt mal, am Ende des Tages, wenn wir gar nichts mehr konsumieren würden, dann wäre ja das die ultimative Ressourceneinschränkung. Das wäre sozusagen das perfekte Scope 4, oder?
Das wäre das perfekte Scope 4. Also kein Autofahren ist immer noch besser als ein E-Auto zu fahren. Das ist sicherlich richtig. Ich persönlich glaube aber nicht, dass wir darauf warten sollten, dass sich sozusagen in der Menschheit eine kollektive Vernunft einstellt und sich der Konsum signifikant abschwächt. Also die Weltbevölkerung wird ja weiter wachsen. Auch die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in Emerging Markets, führt zu höherem Pro-Kopf-Einkommen. Das führt zu mehr Konsum, zu höherem Energieverbrauch pro Kopf. Und auch die Nachfrage nach Elektrizität insgesamt wird ja rapide ansteigen durch die Elektrifizierung von Wärme, Mobilität, Industrie und so weiter. Ich glaube, es geht schon um Substitution an der Stelle. Der Ansatz von Scope 4 ist, wir müssen gucken, was wir ersetzen können, ja, durch welche emissionsintensiveren Produkte oder Stromerzeugungsmethoden wir ersetzen oder substituieren können, um die bestehende oder perspektivisch höhere Nachfrage nach Mobilität, Wärme etc. zu bedienen. Also da bin ich mir unsicher, ob Scope 4 sozusagen den Bogen zur Ressourcenvermeidung oder grundsätzlich zum Konsumverzicht schlagen kann. Ich glaube, der Ansatz ist tatsächlich eher eine Substitution herbeizuführen.
Jetzt gibt es ja nicht nur Techniken, wo die eine nachhaltigere Technik die andere komplett ersetzt, wie das Beispiel mit dem Windrad, sondern es gibt ja auch Unternehmen, die sich peu à peu in die Richtung entwickeln, indem sie beispielsweise ihr Produktportfolio in die Richtung weiterentwickeln, hin Richtung sparsamerer Produkte, die vielleicht weniger CO2 verbrauchen oder weniger CO2 binden. Auf der anderen Seite sagten Sie vorhin, boah, Scope 4, das ist aufwendiger als Scope 3. Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts da so ein bisschen Herzrasen eingesetzt hat, weil Scope 3 ja schon schwierig ist. Deshalb wäre meine Frage, ja, welche Unternehmen machen denn dann Scope 4?
Also tatsächlich mehr Unternehmen, als wir dachten. Wir haben mal eine Marktanalyse gemacht Ende letzten Jahres, als wir unsere Studie veröffentlicht haben. Und also zum einen geht der Trend auf jeden Fall auch in diese Richtung, dass mehr Unternehmen das machen. Das haben wir festgestellt. Aber es ist also noch weit weg vom Mainstream tatsächlich. Und es ist natürlich immer noch ein eingeschränkter Scope. Also es ist nicht für alle Unternehmen, längst nicht für alle Unternehmen relevant, sondern nur für die, die eben ja solche Lösungen auch anbieten, mit denen sich Emissionen vermeiden lassen.
Ich glaube, solche Standards sind sehr, sehr sinnvoll, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht nur eine Vergleichbarkeit erreichen wollen, wie Sie gerade erwähnten, sondern auch gucken müssen, dass wir so eine Da bin ich wieder an den Worten, dass das World Resource Institute eingangs erwähnte, dass sie zitierten, eine gewisse Transparenz und eine Seriosität reinbringen. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt die Frage, inwieweit so ein Thema dann wie Scope 4 die Gefahr besteht, dass das in so ein Marketing-Gag, Stichwort Greenwashing oder False Claims, reinrutscht, gerade weil sie ja sagten, gibt ja eigentlich gar keine richtigen Regeln. Bei Scope 1, 2, 3 kann man sagen, okay, hast du richtig gerechnet, hast du falsch gerechnet, sind die Berechnungsmethoden sind akzeptiert oder nicht. Scope 4, das ist ja im Moment noch ponderosa, dass das nicht in eine unseriöse Richtung beim einen oder anderen geht.
Das Risiko besteht natürlich, das kann man nicht von der Hand weisen. Das ist auch, wenn Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann stoßen Sie da auch relativ schnell auf auch kritische Stimmen. Wir können natürlich irgendwo nur auf uns selber schauen und ich weiß, für uns ist es sicherlich kein Marketing-Gag und unser Anliegen ist ja, dass wir mit Scope 4 Investmentströme einfach besser, schneller und effektiver einsetzen können, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das geht natürlich mit unseren Investmentlösungen, das erfüllt dieses Thema auch ein Marketing-Zweck. Weg, aber es ist sicherlich kein Greenwashing und ich würde jeden dazu anhalten, wenn man auf solche Claims stößt, eben hinzuschauen. Wie kommt man darauf? Man merkt, glaube ich, relativ schnell auch, wie viel methodologische Tiefe dahinter steckt und das sollte man sicherlich hinterfragen. Ich glaube, mindestens müsste man sich auf diese Standards beziehen, die man verwendet hat. Zum Beispiel vom Greenhouse Gas Protocol, diesen Avoided Emissions Standard. Diese Standards sollte man konsequent anwenden. Es geht um die transparente Offenlegung von der Methode. Wie wurde jetzt diese Zahl ausgerechnet? Man muss seriöse Datenquellen verwenden und man muss eben auch auf die Limitationen zeigen. Das machen wir in unserer Studie ganz explizit. Also es gibt ein eigenes Kapitel über die Limitation und jede Werbung, ja, wo quasi so bis aufs letzte Gramm steht, wie viel CO2 dann vermeidet wurde mit dem einzelnen Produkt, da sollte man skeptisch werden, weil die Zahl ist sicherlich falsch. Also es gibt nicht die genaue eine Zahl, weil wir eben auch diese Datenlage nicht haben. Es kommt ja keiner und misst mit einem Messgerät die Emissionen, ja, weder bei Scope 1, 2 oder 3 und 4 eben auch nicht. Von daher braucht man da, glaube ich, einen konservativen und verantwortungsbewussten Approach, wenn man sowas macht. Ja, wir müssen natürlich erreichen, dass wir hier einen Standard auch haben, der beim Verbraucher dann Vertrauen schafft.
Jetzt sagten Sie gerade zu Recht, es gibt ja nicht nur einen Blick zurück, sondern einen Blick nach vorne. Also sprich, dass Sie auch mit Szenarien arbeiten. Da ist es ja immer auch die Frage, was für Szenarien man zugrunde legt. Viele Unternehmen neigen beispielsweise jetzt gerade bei der Berichterstattung der neuen, der EU-Berichterstattung als Basisjahr, sich ein besonders lausiges auszusuchen. Damit kann man sich ja dann entsprechend schnell und positiv verbessern. Wie stellen Sie sicher, dass man auch tatsächlich bei Ihrer eigenen Arbeit oder was sind dann auch die Wünsche an die anderen, dass man, wenn man Scope 4 Avoided Emissions mit dem Thema arbeitet, dass man auch wirklich mit sauberen Szenarien und oder auch seriösen Szenarien arbeitet?
Ja, da gilt das Gleiche eigentlich wie bei den Standards an sich. Also aus meiner Sicht sollte man tendenziell Szenarien wählen, die auch im Markt bekannt sind oder die zumindest einen wissenschaftlich fundierten Anspruch haben. Also wir haben unsere Szenarien ja auch geändert im Rahmen der Studie, haben unglaublich viel Zeit damit verbracht, die richtigen Szenarien zu finden. Es gibt durchaus auch da nicht den einen richtigen Weg, sondern ich würde sagen, für einen Use Case ein bestimmtes Szenario oder eine Szenariofamilie, die geeignet ist. Und für einen anderen Use Case kann das aber eine andere Szenariofamilie sein. Also vorher hatten wir die sogenannten Image-Szenarien. Und die Image-Szenarien, das sind sogenannte Integrated Assessment Models. Und Integrated Assessment Models haben sozusagen den Anspruch, nicht nur das Energiesystem abzubilden als Einzelnes, sondern im Grunde genommen also alles, um das jetzt mal ganz, ganz platt zu sagen. Ja, man modelliert eigentlich alle Parameter, die mit dem Klima und mit dem Energiesystem und mit der Gesellschaft und so weiter zusammenhängen. Und das ist also unglaublich komplex. Diese Szenarien werden verwendet für die IPCC-Reports. Die werden ja auch nur alle 5 bis 7 Jahre veröffentlicht, weil das einfach ein unglaublicher Research-Aufwand ist. Diese Reports sind dann auch 3000 Seiten lang. Die haben aber auch ein anderes Ziel. Die müssen wirklich zu einer viel, viel breiteren Fragestellung sich beziehen. Für uns ist ja nur wichtig, wie entwickelt sich das Stromnetz? Ja, weil das ist unsere Vergleichsgröße. Wie entwickelt sich das Stromnetz? Da gibt es eben Modelle von der IEA, die jetzt nicht weniger wissenschaftlich fundiert sind, die natürlich durchaus im Scope eher eingeschränkt sind. Ja, aber auf die wir uns immer noch verlassen können, die von Wissenschaftlern entwickelt werden, die aber auch öfter dann aktualisiert werden und wo aber auch dadurch, dass sie eben etwas simpler, etwas einfacher sind, was jetzt nicht das richtige Wort ist, also sie sind wirklich nicht simpel, aber die Annahmen, die da drin stecken, die sind einfacher zu verstehen. Also ich kann auf die IEA-Webseite gehen und gucken, aha, das IEA Announced Pledges Szenario, was ist denn das? Und dann steht da ein kurzer Absatz dazu, was das ist. Das ist Announced Pledges, das heißt, wir nehmen jetzt hier an, dass alle Pledges, alle Versprechen von den Regierungen, von den Ländern 1:1 umgesetzt werden. In Klammern, wir kennen den Track Record von Ländern, ihre eigenen Klimaziele umzusetzen, der ist katastrophal schlecht. Also ja, da verstehen Sie dann aber auch gleich, was das Szenario für Sie bedeutet. Ja, dann können Sie natürlich auch besser einschätzen, was ist mein eigener Base Case. Dann gibt es noch das Szenario Stated Policies. Und das schaut dann eben nicht auf die Versprechen, sondern den Teil von den Versprechen, die tatsächlich in konkrete Maßnahmen und Policies umgesetzt wurde. Und dann haben Sie zwei Szenarien, dann haben Sie so eine Bandbreite. Ja, also wie gesagt, insbesondere diese Abschätzung über die Laufzeit, das kann Ihnen keiner genau sagen. Wir wissen ja nicht, was in der Zukunft passiert. Aber wenn Sie eine Szenariofamilie haben, wo Sie die Annahmen selber gut verstehen und ne, wo es das eine externe, unabhängige Quelle ist, ich glaube, das ist der effektivste Weg, um auch zu einem verständlichen Ergebnis zu kommen, mit dem Sie auch leben können.
Scope 1 bis 3 hat sich so in der Praxis schon bei vielen etabliert. Man kann da was berechnen, kann im nächsten Jahr gucken, wo stehe ich da. Man kann auch gewisse Sachen sagen, wo stehe ich in 5 Jahren, in 10 Jahren, kann entsprechend Maßnahmen darauf entwickeln. Das ist bei Scope 4, wie Sie gerade sagten, schwieriger, weil man da wesentlich mehr auch mit den gerade erwähnten Szenarien oder so arbeitet. Deshalb wäre meine Frage, wo geht die Reise hin?
Also ich glaube, man kann sicherlich sagen, dass es ein Trend ist, der läuft und der auch weitergeht. Ich denke, trotz der Herausforderungen, die mit der Messung einhergehen, ist es eben einfach ein sinnhaftes Unterfangen, weil diese Zahl, die Sie dann am Ende haben, die macht ja was mit den Menschen. Also es ist aus meiner Sicht sinnvoll, dass man eben nicht nur abstrakte Aussagen darüber treffen kann, dass wir die Energiewende brauchen, weil Windräder sind weniger emissionsintensiv als Kohle und so weiter. In meiner Branche sagt man ja immer, what gets measured gets managed. Ja, und das ist tatsächlich so. Also wir brauchen diese Zahl, ist meine klare Meinung. Und ich würde aber auch sagen, bei Scope 1, 2 und 3 Emissionen, da ist die Wahrnehmung, dass wir da schon relativ weit sind. Aber auch da gilt, es kommt keiner und misst tatsächlich die angefallenen Emissionen. Also wenn Sie selber mal als Unternehmen anfangen, Ihre Scope 1 bis 3 Emissionen zu messen, wenn Sie das mal gemacht haben, ja, und wir machen das ja für unser eigenes Unternehmen natürlich auch, dann werden Sie schon auch da feststellen, dass viele Annahmen drinstecken und auch diese Zahlen, insbesondere natürlich Scope 3, da ist es natürlich noch viel schwieriger, weil Sie ja auch in der Vorkette die Emissionen schätzen müssen und auch in der Nachkette. Ich weiß nicht, ob wir in Scope 3 jetzt schon am Ende sind. Also es gibt auch Unternehmen, die tatsächlich anfangen, über Satellitenaufnahmen ja den Standard Scope 1 bis 3 Footprint besser zu messen. Aber in der Zwischenzeit glaube ich eben, dass dieser Scope 4 Ansatz wirklich hilfreich ist, weil wir Investmentströme eben effektiver zu Klimalösungen und Dekarbonisierungslösungen leiten können, weil wir eine gute Einschätzung dazu abgeben können, wie das Ausmaß dieser Lösung genau ist in CO2-Äquivalenten.
Das war unser Podcast zum heutigen Thema Scope 4. Mein Gast war Benjamin Arndt, dem ich ganz, ganz herzlich für die spannenden Antworten danke.
Ich danke Ihnen, Herr Lenze, für die Einladung. Das hat super Spaß gemacht und freue mich, wenn Ihr Podcast live geht.